Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Moin und hallo hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Heute wieder mit dem Mann, der ausgerechnet an den Ostertagen seinen Nimbus der Unbesiegbarkeit als Podcast-Gastgeber an den tiefkatholischen Landkreis Vechta, viele Grüße nach Lohne, verloren hat, der aber wieder aufgestanden ist. Ganz wichtig, um eine neue Serie zu starten, den Bremer SV locker zu schlagen und hier mit mir über den Klassenerhalt, Ausrufezeichen, Fragezeichen, zu sprechen. Henning Menke, hallo.
Ökumenische Grüße in die Runde, hallo.
Henning, heute halte ich mal die Reihenfolge ein, wie es sich das eigentlich gehört und spiele dir mal 20 Sekunden Dario Fossi vor, was er im Anschluss an sein eigentliches Spielresümee noch gesagt hat.
Gut verteidigt haben. Und ich bin so stolz auf diese Mannschaft. Wir wissen, wie schlecht die Hinrunde war, wie mental am Boden diese Jungs waren. Wie sie jetzt auftreten, ist toll. Man sieht, wenn man selbstbewusst ist, was man imstande ist zu leisten. Und die Entwicklung ist für mich hervorragend.
Henning, lass es wirken. Was macht dieses kurze Resümee der Entwicklung der Mannschaft mit dir?
Ich entwickelt bei mir den Eindruck, dass der Trainer die Mannschaft offenkundig gut kennt.
Hilfreich, ne?
Denn das ist ja das, was wir hier auch seit Wochen sagen. Und dass er nochmal betont, wo die Mannschaft herkommt, auch mental aus der Hinrunde, Platz 18 in der Hinrundentabelle, fürchterliche Spiele, fürchterliche Ergebnisse, da rauszukommen mit so einer Stärke, mittlerweile Zweiter in der Rückrundentabelle zu sein, völlig verdient, nur 3 Punkte hinter Havelse übrigens und das direkte Duell gibt es noch, also es besteht die Möglichkeit, dass der VfB
den Rückrundentitel holt.
So, den Rückrundentitel holt.
Nein, und den Restrundentitel auch.
Den Restrundentitel sowieso, da sind wir glaube ich sogar noch besser.
Ja.
Aber Klammer auf, man stelle sich vor, was mit diesem Kader und dieser Mannschaft möglich gewesen wäre.
Ja, man merkte auf jeden Fall so ein bisschen aus diesem Statement heraus, das war kurz nach Darius eigentlichem Spielfazit zum 3:0-Sieg gegen den Bremer SV, ja, dass so ein bisschen schon die Erleichterung da war, dass es zum Klassenerhalt, Fragezeichen, Ausrufezeichen, jetzt gereicht hat. Ich zitiere mal Julian Boccaccio aus dem VfB-Interview, das der VfB ja immer in seinen sozialen Netzwerken postet nach Abpfiff. Sieg, klasse gehalten, was will man mehr? Ich habe gesehen, wie dem Pressesprecher Fabian Speckmann kurz im Boden versunken ist und direkt in die Richtung, ja, fast.
Ja, fast. Das Fast ist ja auch wichtig. Fast muss unterstrichen werden, Ausrufezeichen dahinter. Es ist noch nicht geschafft. Der Kicker schreibt, der VfB ist durch. Lars Blanke schreibt, vorentscheidender Schritt.
So.
Das ist
ja. Wer hat mehr Recht?
Lars Blanke hat mehr Recht.
Aber nein, keine Schelte an die Kollegen, aber er ist noch nicht durch.
Es ist noch nicht durch. Es sieht alles danach aus. Es fühlt sich fantastisch an. Die Sonne scheint. Wer hätte das gedacht vor einigen Monaten? Aber es ist rechnerisch noch nicht durch.
Ja, die ominöse 40-Punkte-Marke ist erreicht.
Fühlt sich erstmal gut an, 40 Punkte, ne?
Ja. Sieht auch schon mal besser aus, als so mit 33 die Klasse zu halten.
Und das Torverhältnis ist nach gefühlten Jahrzehnten endlich wieder ausgeglichen.
Ja, ja, tatsächlich. Ist es genau ausgeglichen?
Ja.
Gar nicht. Oh ja, 48 habe ich hier stehen. Ja, also, wir haben jetzt zweimal drüber geredet, einmal die harten Fakten. Der VfB ist jetzt bei 40 Punkten, der Bremer SV bleibt als Viertletzter bei 30 Punkten. Es sind noch 9 Punkte zu holen, das heißt, die 4 letzten Plätze sind weg.
Ich glaube, Drittletzter sogar Bremer SV, ne?
Genau, der Bremer SV ist Drittletzter, sorry, Teutonia Ottensen ist jetzt Viertletzter seit diesem Spieltag, aber eben aus der Wertung genommen dadurch, dass sie sich im Sommer aus der Liga zurückziehen. Das heißt, es kann nur noch der 5. letzte Platz werden. Osnabrück hat verloren, schlechte Nachricht vom Wochenende, aber 5 Punkte auf gleich zwei Mannschaften, die sie noch überholen müssten, Stuttgart 2 und Waldhof Mannheim. Es sieht schon sehr, sehr gut aus. Henning, lass uns, bevor wir uns zu sehr auf die Klassenerhaltsthematik fokussieren, es ist halt noch nicht ganz sicher, über den Bremer SV und das Spiel sprechen. Herrlicher Sonnenschein über Marschwegstadion, ein sattes Grün, der Platz sah hervorragend aus, muss ich sagen, nach vielen Abendspielen im Winter, wo er auch ein bisschen ackerig aussah, war das, sah nach einem Bundesliga-Rasen aus für mich von der Tribüne.
Junge, Junge, ja. Am Fernseher auch.
Es hat richtig Spaß gemacht, zuzugucken. Das Spiel war jetzt kein Offenbarungseid, würde ich sagen, aber der VfB hatte alles im Griff.
Der VfB hatte alles im Griff, der Rahmen war im Griff, da können wir ja vielleicht mit anfangen. Ich war sehr, sehr neidisch, dass ich nicht im Stadion sein konnte, sondern auf dem Sofa sitzen musste. Familiäre Verpflichtung, Familie geht immer vor, das ist auch richtig. Aber die Sonne schien, das Stadion war gut gefüllt, fast 4000 Zuschauer, Gästefans endlich mal, ein paar Dutzend zumindest, werden wir ein bisschen über 100 gewesen sein, schätze ich, ne?
Ja, war tatsächlich sehr schwierig zu tippen, weil die sich in diesem großen Block doch sehr verteilen, aber ja. Also über 100 waren es, glaube ich.
Aber toll, das ist ja einer der großen Kritikpunkte an dieser Regionalliga, dass man kaum Gästefans hat und das Stadionerlebnis lebt ja auch von Gästefans. Das war toll, der VfB mit einer schönen Choreo zu Beginn, also wirklich gute Stimmung, eingebettet in diesen Tag der Vielfalt, Inklusionsturnier mit Hüpfburg und allem drum und dran. Also das war wirklich ein Rahmen. Ich hatte das im Vorgespräch eben schon gesagt, normalerweise, wenn der VfB sowas macht, dann geht er mit 0-2 nach Hause und verliert das Ding. Aber so nicht dieses Mal. Wunderbar.
Ja, es ging relativ schleppend los, aber der VfB hat dann gleich seine erste Chance zum 1-0 genutzt. Aurelio Bongo, 18. Minute. Ja, Ecke, zu kurz abgewehrt und dann ein perfekt getroffener Schuss.
Das ist ganz, ganz schöner Schuss mit links. Hat natürlich ein bisschen das Glück, dass er dadurch alle Beine durchgeht. Torwart konnte den Ball sehr spät sehen, nehme ich an. Aber ganz schönes Tor, wie die anderen beiden auch. Hochverdientes Tor. Der VfB, die bessere Mannschaft, hat das Spiel im Griff, ohne riesige Chancen zu haben. Du kommst gleich noch dazu. Es war in der ersten Halbzeit ein bisschen, ja, so ein Spiel, wo man sich zwischendurch auch nochmal kurz einen Kaffee holen konnte, würde ich mal sagen.
Oder ein Bierchen.
Oder ein Bierchen, genau. Das ist immer der Unterschied, ob man im Stadion oder auf dem Sofa ist. Ne?
Nein, aber ich habe gearbeitet. Ich hatte Kaffee. Aber direkt neben mir wurde zahlreich ausgeschenkt.
Sagen wir direkt so. Neben dir auf der Pressetribüne?
Also sehr, sehr, sehr nah an mir dran.
Nein, genau. Aber schönes Tor von Aurel und ja, das hat doch zum guten Zeitpunkt auch das Ganze schon angeheizt. Das war sehr schön.
Genau, tatsächlich. Ja, der VfB hatte defensiv halt den Bremer SV direkt ja im Griff. Also nach vorne ging da kann ich schon mal vorwegnehmen, 90 Minuten lang. Sehr, sehr, sehr wenig, bis auf eine Szene, über die wir gleich noch sprechen. Und dann hilft es natürlich, dass du so früh in Führung gehst. Aurel, muss man sagen, hat über die 90 Minuten insgesamt ein sehr gutes Spiel gemacht. War, finde ich, der auffälligste Spieler in der Offensive.
Ja, auffällig so, das ist ein großes Wort. Also habe ich nicht so wahrgenommen, dass er der auffälligste gewesen wäre. Ja,
deswegen warst du zu Hause und nicht im Stadion.
Ja, genau. Siehst du, da kann man ja auch den Leuten sagen, es hilft, ins Stadion zu gehen. Es ist immer gut, besser als zu Hause zu sitzen, das stimmt.
Nein, aus meiner Sicht viele gelungene Aktionen. Er ist ja immer aktiv, ist ja auch dafür da, ins 1 gegen 1 zu gehen. Das klappt dann häufig auch nicht, was ihm aber auch zugestanden wird, eben in diese Aktion zu gehen. Ich finde schon, dass er dieses Mal viele Aktionen hatte, in denen er auch wirklich dann am Ende noch den Pass zum Mann gebracht hat. Er hat auch noch eine Großchance von Taritas in der ersten Halbzeit vorbereitet.
Ja.
Das war schon sehr in Ordnung.
Und der Schuss zum Tor, muss man auch sagen, solche Situationen gibt es ja in Regionalligaspielen häufig, dass der Ball dann direkt genommen wird und der landet ja meistens sonst wo.
Richtung Anzeigetafel.
Ja, genau, bestenfalls. Oder im Molantis. Aber das war ein sehr, sehr guter Schuss, sehr schönes Tor, hochverdient, danke.
Tatsächlich auch genau die Lücke getroffen, wie du gerade angesprochen hast. Also viel mehr Platz war da nicht zwischen den verschiedenen Abwehrbeinen.
Genau.
Ja, relativ chancenarmes Spiel, erste Halbzeit. Der VfB hatte 2-3 Fernschüsse noch, aber jetzt nicht so die ganz dicken Dinger und eben die noch große Chance von Taritas.
Der Schuss von Nick Otto, glaube ich, ne? Das war ein
ja,
schönes Ding.
Super Schuss.
Da freut sich aber jeder Torwart.
Genau, du weißt es, 18 Jahre Post-SV. Ich glaube, also so schön der Schuss war, auch den hättest du über die Latte gelenkt, mit einer kleinen Flugshow.
An meinen besten Tagen, ganz bestimmt.
Nein, schönes Ding, aber war halt schon auch weit weg. Also den erwarte ich auch vom Regionalliga-Torwart, dass er den hält. Deswegen ist es für mich jetzt nicht so eine dicke Chance, sondern einfach eine gute Aktion, die auch tatsächlich reichlich Applaus bekommen hat.
Genau, was fürs Herz. Und das ist für so eine Stimmung im weiten Rund ja auch nicht unwichtig.
Ja. So, dann, wie gesagt, der Bremer SV offensiv eigentlich nicht existent, aber Anfang zweiter Halbzeit hat es der VfB noch einmal kurz spannend gemacht, Henning. Ja. Hast du die Aktion wahrgenommen?
Johnny war ein bisschen langweilig in dem Tor, hatte ich den Eindruck. Bekommt einen
kurz vorm Sonnenbrand.
Ja, Sonnenstich wahrscheinlich. Bekommt einen schwachen Pass von, wer war es, Möschel?
Marc Schröder. Bisschen kurz geraten, ja.
Ja, ein bisschen kurz, aber doch so, dass ein Fußballer, Torwart wie Johnny Peitzmeier den verwerten kann. Gut, dann geht er ein bisschen mutig ins Dribbling, verliert den Ball, aber am Ende hält der Torwart den Ball, der Ball geht nicht rein, also hat er nicht viel falsch gemacht. Gut, das war aber dann die einzige klare Torchance des Bremer SVs, der ansonsten erschreckend schwach gewesen ist, ganz im Gegenteil zu Lohne vor zwei Wochen.
Ja, genau, ein ganz anderes Spiel, Lohne wirklich, wir beide haben ja jetzt nicht persönlich drüber gesprochen, absolut attraktives Fußballspiel mit zwei guten Mannschaften gewesen, auch wenn es am Ende aus VfB-Sicht in die falsche Richtung gegangen ist.
Ja.
Ja, Johnny hätte die Olli Kahn Gedächtnis-Innenseite, finde ich, beim ersten Kontakt einfach nehmen müssen. In dem Moment einfach lang nach vorne, will dann spielerisch lösen, wie man es ja heutzutage auch gerne macht. Er ist ja auch fußballerisch ein guter Torwart, aber verliert dann kurzzeitig den Ball und klärt ihn dann aber mit Grätsche wieder. Ja, das war, glaube ich, Anfang der 50er Minuten in der zweiten Halbzeit. Und dann hat der VfB relativ frühzeitig das Spiel vorentschieden. 62. Minute. Schöner Steilpass, also Bremer SV aufgerückt. Selten gewesen in diesem Spiel, aber aufgerückt, schöner Steilpass dann von unserem Freundchen Vjekoslav Taritas. Mein Gegenüber in diesem Podcast hat ihm vor Beginn der Restrunde stark geredet und er liefert Woche für Woche Assists oder Tore ab. In den Lauf von Moses Otuali, der läuft relativ frei auf das Bremer Tor zu. Dann habe ich einen kurzen Moment gedacht, jetzt wird er zu langsam.
Ein bisschen langsam, genau. Aber
weil er ist ja eigentlich schnell.
Genau, aber du siehst, wie überlegt er das macht. Also das ist der Moment, den du, glaube ich, meinst. Da ist der Abwehrspieler auf einmal wieder da. Mhm. Eigentlich wird er jetzt getackelt und der Ball ist weg, die Chance ist vertan. Aber nein, ganz, ganz abgeklärt schießt er ihn rein. Und das wollte er alles genauso, das war schön. Er kriegt ja auch ein bisschen Kritik ab. Das war das zweite Tor.
Ja, zweite Saison da, ja.
Genau, viele haben ja erwartet, dass er jetzt bei 20 Saisontoren steht, habe ich den Eindruck zumindest.
Dafür sind wir ja da, sowas zu erwarten.
Genau, da habe ich mich jetzt gar nicht mit eingeschlossen, aber nein, das war ein großes Lob, das war ein ganz, ganz tolles Tor, sehr überlegt gemacht.
Genau, also er hat tatsächlich gesehen, dass der Torwart aus meiner Sicht ein bisschen zu weit aus Stürmersicht rechter Ecke stand, also die kurze Ecke war schon sehr offen,
ja.
Hat er gut gemacht. Ja, und da muss man sagen, ehrlicherweise nach dem 2-0, konnte man sich bei herrlichem Sonnenschein, wie wir gerade gesagt haben, schon nochmal in Ruhe noch einen nächsten Kaffee oder ein nächstes Bierchen holen. Der VfB hat das sehr kontrolliert.
Auf jeden Fall. Und davor ist es ja so gewesen, zu Beginn der zweiten Halbzeit war mein Eindruck, bis zu dem Tor hat man dem Bremer SV ein bisschen mehr den Ball gelassen, die damit aber nichts anfangen konnten, gar nichts. Die haben halt dann mehr Ballbesitz gehabt, aber es ist nichts bei rumgekommen. Und es wirkte so, dass der VfB dann auf die eine Situation gewartet hat, um den Sack zuzumachen und so war es dann auch. Und das, finde ich, geht so ein bisschen in Richtung dem, was Dario eben gesagt hat. Das ist ja eine Abgeklärtheit und ein Selbstverständnis. Das ist wirklich, macht Freude und lässt hoffen für die Zukunft.
Auch wenn du das so gerade ansprichst, dann spiele ich doch mal das Statement, das eigentliche Statement vom Trainer zum Spiel ein. Wir lauschen mal.
Moin in die Runde, danke Sebastian. Ich denke, wir sind so ins Spiel gekommen, wie wir ins Spiel gehen wollten. Wir hatten schon vor dem Spiel gesagt, das wird ein schwieriges Spiel, weil wir kennen Bremer SV wirklich gut, wie sie leidenschaftlich verteidigen, spielen. Es hat uns dann natürlich dann auch schon ein bisschen dann verwundert, dass es dann doch anders war. Das hat man, glaube ich, auch ein bisschen gemerkt, weil wir eigentlich gedacht haben, okay, sie laufen uns an. Was für Räume können wir dann bespielen? Wo wollen wir hin? Aber sind dann trotzdem so relativ schnell und zügig ins Spiel gekommen, hatten sehr viele ruhige Ballphasen, in denen wir auch im richtigen Moment da nach vorne gespielt haben. Das 1-0 war toll, es hat uns eine gewisse Sicherheit mehr gegeben. Aber trotzdem hat man noch ein bisschen gespürt, dass es nicht die hundertprozentige Sicherheit da ist, weil wir genau wussten, was für ein Spiel es heute ist für uns, wie wichtig es ist, was entstehen kann heute durch einen Sieg. Wenn alles gut läuft, sind wir dann durch. Aber sind dann von Spiel zu Spiel gut, also von Minute zu Minute immer besser reingekommen. Ich muss sagen, defensiv waren wir schon sehr, sehr stabil. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Großchancen oder gute Chancen wir zugelassen haben. Ich habe jetzt nicht viel im Kopf. Und mit dem 2-0 ist dann der Deckel drauf. Aber ich muss sagen, der Bremer SV hat sich nicht aufgegeben, hat weiterhin versucht, da ranzukommen. Es waren brenzlige Szenen bei, die wir aber dann gut verteidigt haben. Und dann zum Schluss gewinnst du dann in der Höhe dann verdient. Das ist toll.
Das ist ja das offizielle Statement gewesen, während der Gästetrainer daneben sitzt. Da hört man Dario ein bisschen wohlwollend, glaube ich, noch in Richtung Gegner sprechen. Also die Leistung des Bremer SVs war wirklich, finde ich, für so ein wichtiges Spiel, für Bremen ja noch mehr als für den VfB, erschreckend schwach. Und wir sind ja die letzten Wochen hier sehr ins Loben des VfBs gekommen. Ich bin ja auch so ein bisschen in der Rolle des VfBers und bin immer sehr begeistert. Aber man darf zu diesem schönen Spiel und dem schönen Ergebnis auch aus VfB-Sicht sagen, es war spielerisch Luft nach oben. Ich habe ein Dutzend Situationen im Kopf, die nach vorne offensiv eine sehr, sehr große Chance hätten werden können, die dann aber nicht vernünftig zu Ende gespielt werden oder der letzte Pass kommt nicht oder eine falsche Entscheidung. Also da geht noch was. Lohne hätte das anders ausgenutzt.
Der Bremer, definitiv, ja.
Genau, der Bremer SV war nicht existent und das liegt natürlich an der Leistung des VfB. Dario sagt, stabile Abwehrleistung, auf jeden Fall, total. Keine einzige Chance zuzulassen, außer die Johnny-Geschichte. Das ist natürlich, da muss man die Verteidigung loben. Aber der Sieg ist wichtig, der Tag ist schön, die Tabelle sieht wunderbar aus, aber spielerisch geht noch was.
Ja, absolut. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Es war jetzt wahrlich kein Fußballfest, auch wenn der Rahmen wirklich sehr stimmte und am Ende natürlich mit einem 3-0-Sieg auch feierlich war. Aber ehrlicherweise, wenn man so die letzten Wochen den VfB beobachtet hat, Darius ist nicht wichtig in diesen Momenten, in diesen Phasen, dass es alles nach vorne und am besten den Gegner möglichst abschießen, sondern das ist sehr viel auf Stabilität ausgelegt und deswegen habe ich da jetzt auch nicht erwartet, dass es rauf und runter nach vorne geht. Es ist einfach wahnsinnig entscheidend zu sehen, dass diese Mannschaft nach hinten kaum noch die Fehler macht, die sie in der Hinrunde gemacht hat, weil ja, dieses Wort stabil fällt immer und immer wieder, aber es ist halt so. Sie ist wahnsinnig stabil geworden und das ist ja die entscheidende Entwicklung, die ich da so sehe.
Und die Ergebnisse geben Dario auch recht. Lieber so als Hurra-Fußball und dann die Spiele immer 3-3 zu spielen oder 3-4 zu verlieren.
Und es ist ja auch einfach so, dass du in dieser Liga den Gegner nicht so einfach so wegspielst. Das heißt, wenn du jetzt den spielerischen Ansatz wählst und wir sind hier die geilste fußballerische Mannschaft, dann rennst du in 3 Zweikämpfe, die du verlierst, daraus resultieren Konter und am Ende hast du verloren. Ich glaube, die Erfahrung kann der VfB nach etlichen Jahren Regionalliga Nord machen.
Ich glaube auch. Ich habe jetzt gerade das Hinspiel beim HSV 2 im Kopf. Ich glaube 0-5. Da sind eigentlich alle Tore so gefallen, wie du es gerade beschrieben hast. Genau. Und Fußball ist ja ganz einfach. Es gewinnt immer der ein Tor mehr schießt als der andere mindestens.
Herr Menke, hier steht ein Phrasenschwein.
Es zählen nur die Tore. Wie das Spiel gelaufen ist, ist am Ende völlig egal. Wer mehr Tore schießt als der Gegner, verdient gerecht.
Ja, das ist immer so. Henning, alles, was du auf dem Tisch liegst, hast rein.
So, ich muss mal zählen. Also das Schwein steht hier noch, ne? Ich schmeiß mal was rein.
Oh, herrlich. Ja, ich glaube einfach, um das nochmal eben, dass Dario natürlich auch weiß, wie die Regionalliga Nord tatsächlich funktioniert. Bei allem Respekt, aber vielleicht muss ein Trainer, der von außen kommt, wir haben jetzt 2 erlebt, es wird schon ein spezieller Fußball gespielt und zu sagen, also es ist natürlich auch Quatsch zu sagen, wir spielen keinen Fußball, das tut ja auch der VfB nicht, aber dieser Ansatz, erstmal stabil zu stehen, gut in den Zweikämpfen zu sein und dann die Qualität, die ja nach vorne da ist, irgendwann versuchen auszunutzen, finde ich schon den richtigen.
Definitiv, und der VfB hat in den letzten Monaten eben genau die Mischung, ne? Aus diesem stabil stehen und trotzdem Fußballer in den Reihen zu haben, die wirklich Fußball spielen können, die auch offenkundig miteinander, egal in welcher Besetzung da im defensiven Mittelfeld, Fußball spielen können. Das hat, was Dario da auf die Beine gestellt hat im letzten halben Jahr, das ist wirklich bewundernswert.
Um das Spiel kurz abzurunden, Julian Boccaccio, 89. Minute eingewechselt, schießt direkt einen Freischuss aus 30 Metern, den der Torwart halten muss, den er aber auch gut gehalten hat und macht dann in der Nachspielzeit mit einem feinen Lupfer das 3-0. Interessanter eher, saß auf der Bank. Hat gute letzte Wochen gehabt, wenn wir mal kurz über das Personal sprechen. Ja. Dieses Mal draußen Willem Hofrogge, der davor die Wochen hatte, wieder drin.
Genau, jetzt Hofrogge und Otto auf der 6. Also wie er es auch aufstellt, die Sechser funktionieren miteinander. Gutes Zeichen. Boccaccio sehr, sehr stark vorbereitet von Demay.
Ja.
Auf rechts, toll in Zweikampf gegangen. Ohne ihn gibt's die Situation nicht. Auch eingewechselt, auch sehr, sehr gut gemacht. Gut, der Bremer SV war geschlagen, da kann man sagen, dann ist
dankbares Spiel für Joker.
Ja, dann ist es auch leichter, aber wir schauen auf den Zweikampf, den Demay gewinnt auf rechts. Das war voller Einsatz von beiden. Den Ball muss man erstmal holen. Dann kann Boccaccio auf den Torwart zugehen, lupft ihn dann auch noch rüber. Der Ball droht, links am langen Pfosten vorbeizugehen. Fällt aber an so einem Tag, dann war er fällt dann an den Innenpfosten und geht rein. Also das ist natürlich dann die Piemont-Kirsche auf der Sahnetorte, ne? Wunderbar.
Wie gemalt. Ja, und danach natürlich großes Thema, ist es denn jetzt der Klassenerhalt? Wir haben es kurz am Anfang besprochen. Ich kann es natürlich nicht lassen und habe auch da den Trainer nochmal drauf angesprochen. Das schneiden wir nochmal kurz für euch hier rein.
Nein, ich kann es ja nicht annehmen, weil es ja nicht, weil es ja rechnerisch, also es wäre eher blöd, wenn ich jetzt sage, ja klar, das ist nicht, wir können nicht mal absteigen. Das ist noch möglich, deshalb hören wir ja nicht auf, Fußball zu spielen. Natürlich wissen wir jetzt, also der Sieg heute war immens wichtig. Das Duell hat es auch hergegeben. Wir wussten, wenn wir gewinnen, sind die letzten vier Plätze auf jeden Fall für uns zum Glück nicht mehr zu erreichen und müssen schauen, was Osnabrück heute macht, wie es läuft. Aber ich habe das, glaube ich, ich habe das auf jeden Fall der Mannschaft letzte Woche gesagt, auch als wir verloren haben. Ihr könnt mir glauben, ich bin der Letzte, der auf diese Tabelle guckt, weil im Endeffekt müssen wir unsere Aufgaben machen. Ich kann hoffen, ob die verlieren, Mannschaften, oder ob sie gewinnen, ob ein Konkurrent stolpert. Im Endeffekt, wenn wir nicht gewinnen, kommen wir dann nicht raus. Und das war unser Punkt. Wir haben wirklich Woche für Woche nur auf uns geguckt. Das ist super gelaufen und das werden wir in den nächsten drei Spielen noch machen.
Nicht ganz drin im Boccaccio-Hype, Henning, aber ich glaube, die große Zuversicht ist rauszuhören. Ne?
Ja, das, was er da gesagt hat, hat er ja nicht zu Hause beim Kaffeetrinken gesagt, sondern das hat er dir auf eine offizielle Frage des Journalisten geantwortet. Aber man hört raus, dass er doch gerne schon am Abend gefeiert hätte. Aber ich muss auch sagen, er sagt es ja richtig, es ist noch nicht durchrechnerisch. Ja. Es können 5 Absteiger sein. Genau. Osnabrück ist noch nicht rechnerisch durch, der VfB ist noch nicht rechnerisch durch. Ich habe die Sektkorken auch noch nicht knallen lassen. Ich bin aber auch ein Freund von Statistik und Zahlen und ich will das auch mathematisch festhaben, aber ich glaube, 99 von 100 Leuten sehen es im Augenblick so und ich sehe es auch so, also jetzt muss schon viel schief gehen und die Stimmungslage ist hervorragend und es fühlte sich, heute ist Montag, es fühlte sich gestern so ein bisschen nach Klassenerhaltsfeier. Ja, ja, das darf man auch sagen.
Ich glaube, das darf man auch sagen. Ich habe noch zusätzlich für dich ein persönliches Nervenentspannungsprogramm mitgebracht. Es ist ja so, dass Osnabrück 5 Punkte Vorsprung hat, sowohl auf Waldhof Mannheim als auch den VfB Stuttgart 2. Beide Mannschaften müssen Osnabrück in den letzten 3 Spieltagen noch überholen. Und nur mal das Restprogramm von Waldhof Mannheim.
Ist arg, ne? Das ist arg.
Spielt noch gegen den ersten Dynamo Dresden, gegen den zweiten Arminia Bielefeld und gegen den dritten Energie Cottbus.
Ja, aber dann lass uns auch mal dabei bleiben.
Da bist du ganz, da lenkst du ab. Jetzt kommt der VfB.
Nee, ich lenk nicht ab. Ich will nur bei den Fakten bleiben. Also, wenn wir sagen, jetzt ist es eigentlich schon durch, was wir nicht sagen, aber es fühlt sich so an, dann müssen wir uns mal nächste Woche angucken. Selbst wenn der VfB am Sonnabend in Jeddelo 2 gewinnen sollte und der VfL Osnabrück schon am Freitagabend gegen Viktoria Köln gewonnen haben sollte, selbst dann ist es zu dem Zeitpunkt rechnerisch noch nicht durch, wenn denn Stuttgart 2 sein Spiel gegen Aachen gewinnt und wenn dann, wir rechnen damit nicht, aber wenn Havelse seine Relegation verliert. Also es ist, ich sage nur, es ist noch nicht, mathematisch noch nicht durch.
Das heißt, Mannheim und Stuttgart spielen beide später am nächsten Wochenende als der VfB?
Nee, ich glaube, Stuttgart spielt vorher. Also wenn der VfB um 16 Uhr am Sonnabend am Kanal antritt, dann ist das Stuttgart-Spiel durch.
Okay, aber wenn Stuttgart verloren hat?
Genau, aber das ist ja nicht in unserer Hand. Die können ja auch gewinnen.
Also, nee, aber wenn Stuttgart schon um 14 Uhr spielt...
Es kann sein, dass es dann mit einem Sieg klar sein kann. Aber ja, okay, ich meine, das liegt nicht nur am VfB und Osnabrück, sondern das spielen auch noch andere mit.
Ich möchte ja nur wissen, ob Samstagabend schon gefeiert werden kann, ob man schon eine Location buchen muss oder...
Es ist möglich, dass es Samstagabend durch ist, ja genau. Aber es liegt halt nicht nur am VfB und an Osnabrück, sondern auch andere müssen mitspielen.
Kurze Werbepause.
Die öffentliche Oldenburg präsentiert das legendäre Hallenfußballturnier der Traditionsmannschaften. Am 8. Januar in der großen EWE Arena. Beim Bodenzauber der Extraklasse spielen die Werder-Legenden, der Hamburger SV, Bayer 04 Leverkusen, der 1. FC Köln, der VfB Oldenburg und ein All-Star-Team um den Cup der Öffentlichen. Jetzt Karten bei Nordwest-Tickets sichern. Immer mit am Ball. Die öffentliche Oldenburg.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit.
Ja, dann kommen wir doch zum Ausblick. Samstag, 16 Uhr, Küstenkanal. SSV Jeddelow, VfB Oldenburg.
Jawohl.
Ich glaube, für uns hier als Oldenburger, ich persönlich komme sogar aus dem Ammerland ursprünglich, immer ein besonderes Spiel.
Woher kommst du denn ursprünglich?
Friedrichsfehn.
Ach, herrlich.
Guck mal. Ich bin in Oldenburg geboren, aber aufgewachsen in Friedrichsfehn. Direkt neben Jeddelow 2.
Ja, stark. Das finde ich ja gut. Siehst du, und ich bin ja Wahlammerländer. Von daher, da kommt zusammen, was zusammengehört.
Ein Bezug nach dem anderen, Henning.
Genau. Wir sprechen von Nachbarschaftsduellen, um das Wort Derby zu vermeiden. Weil, also das sage ich jetzt aus persönlicher Sicht, ne?
Ja,
weil zu einem Derby gehört ja immer, du kannst schreiben, was du magst. Zu einem Derby gehört ja auch immer auch irgendwie eine Historie über ein paar Jahrzehnte und Duelle auf Augenhöhe und auch ehrlicherweise, das soll jetzt keine Kritik sein, aber auch irgendwie zwei Fanlager, aktive Fanszenen, die es ja in dem Sinne nun am Kanal noch nicht gibt. Von daher ist es für mich immer ein inner-oldenburgisches, groß-oldenburgisch gedacht Nachbarschaftsduell.
Ich verstehe dich, ich werde wahrscheinlich das Wort Derby dennoch mal benutzen.
Gerne.
Ja, ein Spiel, was hätte wahnsinnig spannend werden können vor wenigen Wochen. Jetzt ist zumindest der ganz, ganz große Druck raus, auch wenn es natürlich für Jeddelow die 7 Punkte Vorsprung vom Bremer SV haben. Also da ist der viertletzte Platz theoretisch noch möglich, noch um alles geht. Wird das ein Spiel sein, in dem keine von beiden Mannschaften auch nur einen Gang zurückschalten wird? Da ist schon alleine die Rivalität da. Da ist das immer noch nicht sichere in der Liga sein da. Und du hast nicht die allerbesten Erinnerungen an den SSV Jeddelow, hast du mir im Vorgespräch schon mal gesagt.
Nein, die Spiele gegen Jeddelow 2 sind immer schwierig gewesen für den VfB. Zu Hause sowieso, aber auch auswärts. Wir haben eben überlegt, es gab mal ein Pokalspiel, glaube ich, was wir da gewonnen haben. Ansonsten immer. Das ist ja auch immer so ein Spiel, wo es dann voll ist und viele Leute da sind. Und das sind ja oft so die Spiele, wo der VfB Oldenburg in der Vergangenheit dann gerne verloren hat. Und gegen Jeddelow 2 war das...
Den Satz hast du heute schon mal gesagt, aber es läuft ja diese Saison scheinbar anders, zumindest seit der Restrunde.
Seit der Dario-Zeit läuft es wieder anders. Genau, nein, das ist jetzt natürlich durch den Spieltag am vergangenen Wochenende eine neue Situation. Wir können nicht mutmaßen, wie der VfB, wie die Spieler mental auf diesen jetzt fast sicheren Klassenerhalt reagieren. Ob man dich doch einen Gang runterschaltet, das weiß man nicht, das wäre vielleicht auch menschlich. Ich fände es schön, da zu gewinnen und dann wirklich den Klassenerhalt zu haben, so denn Stuttgart 2 eine Stunde vorher nicht gewonnen haben sollte. Das ist natürlich ein Riesenanreiz. Das wird eine Karawane aus Oldenburg kommen, die paar Kilometer oder Meter teilweise nur, wo man dann wohnt. Das Stadion wird voll sein, es wird eine gute Stimmung sein. Es spielen alte Mannschaftskameraden gegeneinander. Also es ist immer was los. Nur Jeddelow jetzt gewonnen. Offenkundig nach diesem...
3-0 in Lohne.
Ja, also man kann gegen Lohne gewinnen. Von daher, ich habe das die letzten Wochen immer gesagt, ich erwarte kein Fest, kein Fußballfest und auch kein Torfestival vom VfB Oldenburg, dass man Spiele 3, 4, 5-0 gewinnt. Aber diese Saison ist es sehr schwierig einzuschätzen. Ich glaube, das wird ein schweres Spiel für beide. Punkt würde ich auch nehmen.
Ja, du hast am Anfang, finde ich, einen ganz entscheidenden Satz gesagt, den ich auch spannend finde. Ja, selbstverständlich hat der VfB vor, Vollgas zu geben und daher auch angekündigt, dass die letzten 3 Spiele durchgepaced wird. Aber man ist jetzt monatelang und wochenlang immer hinterhergerannt und hatte immer, also erst hinterhergerannt und hatte dann immer die fehlende Lücke zu den Abstiegsplätzen, konnte sich nicht so richtig absetzen.
Ja.
Jetzt ist so dieser Moment des kurzen Durchatmens mal da. Deswegen finde ich es spannend, ob der Kopf wirklich dann auch so da ist, zu sagen, wir wollen weitermachen. Oder ist man dann doch so ein bisschen, jetzt mal ein bisschen durchatmen mental?
Das ist genau die Frage. Und das kann aber ja auch Auswirkungen in beide Richtungen haben. Es kann auch sein, entspannter zu sein, gelöster zu sein. Man sieht das an Mannschaften, die lange abgestiegen sind, die auf einmal anfangen, Spiele zu gewinnen. Diese Saison vielleicht Teutone Otten sind, die auf einmal auch Spiele gewinnen, was sie vorher nicht getan haben. Das kann auch passieren. Das ist die Glaskugel, ne? Das wissen wir nicht. Ich bin immer so romantisch eingestellt, dass ich denke, ein Fußballspieler darf Fußball spielen, Nachbarschaftsduell, vielleicht ist das Wetter wieder so schön, wie es jetzt gewesen ist. Das macht doch Freude. Und dann hast du die Möglichkeit, wirklich danach zu sagen, jetzt sind wir durch, das muss ja Anreiz genug sein. Und so wie wir die Mannschaft jetzt die letzten Monate kennengelernt haben, besteht ja auch kein Grund, irgendwie an einer Einstellung zu zweifeln oder so, ganz im Gegenteil.
Was Schönes, dieses Derby- oder Nachbarschaftsduell, wie auch immer wir es bezeichnen wollen, kriegt eine gewisse Würze noch im Vorfeld. Der VfB, und das hat nicht nur der Kicker schon berichtet, sondern auch wir haben natürlich so gewisse Gespräche geführt, steht wohl kurz vor der Verpflichtung von Simon Brinkmann, Stürmer des SSV Jedlo. Stürmer, mein Lieblingsthema in diesem Podcast. Im Gegenzug könnte es darauf hinauslaufen, dass Tom Geider, dem die Einsatzzeiten beim VfB fehlen, dann sozusagen der Brinkmann-Ersatz in Jedlo sein könnte. Ja, ist doch so ein schönes Thema vor so einem Spiel.
Du, wunderbar, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen schon, hast du was gehört?
Nein, ja, also ich habe das gehört, was du auch gehört hast. Aber wie sicher das ist, das weiß ich überhaupt nicht. Da verlasse ich mich auf deine journalistische Fachkompetenz.
Ja, da können wir natürlich nicht hundertprozentig sicher sein. Aber ich habe es aus unterschiedlichen Richtungen gehört, dass es kurz bevorsteht. Also ich würde mich wundern, wenn das nicht zustande kommt. Und jetzt gehen wir mal eben ins Thema. Ein Transfer, der aus meiner Sicht, er muss dann erstmal ankommen in Oldenburg, aber doch Sinn macht. Das ist einer, der hier beim VfL in Oldenburg die Tore gemacht hat. Das ist einer, der gerade jetzt auch in letzter Zeit in Jedlo sehr gut zurechtkommt. Ein junger Stürmer hier aus der Region. Why not?
Genau, why not? Bringt nochmal eine neue Farbe in den Angriff, neben jemandem wie Otto Ali, Klammer auf, wir gehen immer davon aus, dass Markus Ziyech nicht mehr da sein wird nächste Saison, leider. Auch die Geider-Geschichte, das finde ich sehr gut, das ist ja auch so ein bisschen die Philosophie des VfB in den letzten Jahren geworden, dass dann mal ein Spieler für 1, 2, 3 Jahre in Jedlo spielt oder beim VfL spielt und man kann ihn ja vielleicht dann irgendwann wiederholen, wenn er seine Einsatzzeiten bekommen hat.
Dem VfB, würde ich so ein bisschen zwischengrätschen.
Ja, lass mich den Einsatz noch sagen, okay. Weil dem VfB ja so ein bisschen die höherklassige zweite Mannschaft fehlt. Selbstverschuldeterweise. Von daher könnte das eine Idee sein. Jetzt darfst du grätschen.
Nein, ich würde es nur ein bisschen mehr auf den VfL beziehen. Also da ist tatsächlich ja die Idee da oder beziehungsweise der Plan da immer mal einen Spieler für eine Saison halt spielen zu lassen in der Oberliga. Ich glaube, Jedlo, gleiche Liga, da ist der Spieler erstmal weg. Ich sag mal so. Klar kann man den immer mal wiederholen, steht auch außer Frage, aber beim VfL, die Beziehung VfB-VfL ist dann bei diesen jungen Spielern schon sehr gezielt so, du gehst erstmal ein Jahr zum VfL, spielst da und wir reden am Ende der Saison wieder drüber, wie deine Situation ist. Ich glaube, wenn der Spieler erstmal in Jedlo ist, das ist die gleiche Liga, da müsste man schon ein bisschen mehr verhandeln und in Gespräche gehen, um den Spieler zurückzuholen.
Du hast recht, zwischen VfB und VfL ist es ausgesprochen, ist tatsächlich so angedacht. Zwei Gedanken dazu, erstens, ob der VfB und Jedlo 2 nächstes Jahr in derselben Liga spielen, wissen wir noch nicht. Das würde, glaube ich, auch einem Wechsel von Tom Geider nicht im Wege stehen.
Aber auch da bin ich sehr selbstbewusst seit diesem Wochenende.
Sehr gut, das darfst du auch sein.
7 Punkte Jedlo auf dem Bremer SV und ich finde es auch schön, ich gönne es dem Nachbarn.
Ich auch. So, jetzt ist es mal gesagt.
Ja, es sind doch schöne Spiele. Also ich freue mich auf Samstag.
Ich auch, wunderbar. Also das zum einen und zum anderen. Der VfL wird uns ja höchstwahrscheinlich in der Oberliga verloren gehen. Und dann Spieler in der Landesliga, was sagt man, statt zu parken, in die Landesliga auszuleihen oder vorübergehend abzugeben, das ist dann für einen ambitionierten Regionalligisten wahrscheinlich nicht mehr so erfolgsversprechend.
Und dennoch ehrlicherweise die einzige Möglichkeit, auch jetzt wenn ich ans nächste Jahr denke, ich denke jetzt an keinen konkreten Spieler, aber du hast ein Talent, wo du weißt, der wird erstmal in dieser Saison noch nicht den großen Durchbruch bei uns haben. Ja, zu welchem Verein sonst, außer halt zum VfL, der hoffentlich auch da schöne Grüße, eine gute Mannschaft in der wahrscheinlichen Landesliga stellen wird, um vielleicht wieder oben anzugreifen.
Ich sehe es genauso wie du. Es wird auch ein trauriger Abstieg werden. Das finde ich auch sehr, sehr schade. Gerade in, das ist doch eine schöne Oberliga, die wir haben mit den Mannschaften, die es da gibt. Ja. Nur, ich hänge gerade gedanklich ein bisschen da, dass der VfB Oldenburg ja seine zweite Mannschaft damals aufgegeben hat, die ja wirklich für sowas gut gewesen ist. Und ich hoffe, dass es eines Tages wieder soweit ist, dass es eine zweite Mannschaft gibt.
Mehrfach an dieser Stelle im Podcast schon Thema gewesen, ja, man arbeitet ja so ein bisschen an den Strukturen, aber das ist ein weiter, weiter Weg, muss man sagen, um da eine vernünftige zweite wieder hinzustellen.
Total, und jetzt müssen wir unsere Worte ein bisschen wieder einfangen. Es gibt ja eine zweite Mannschaft, eine sehr respektable, wo die Jungs ganz viel leisten und Arbeit reinstecken und das ist auch eine respektable Mannschaft, nur natürlich kannst du da nicht deine Regionalliga-Spieler unterbringen.
Zurück zur Gerüchteküche, Henning.
Ja.
Da bin ich jetzt ehrlicherweise einfach noch sehr weit von entfernt, irgendwelche Informationen zu haben. Aber ich zitiere jetzt einfach mal den Kicker. Auch Ayodele Adetula soll in den Gedankenspielen des VfB eine Rolle spielen. Muss ich so spontan ein bisschen mit Orel Lobongo, wahrscheinlich auch wegen der Position vergleichen. Außenstürmer, war mal weg, könnte wiederkommen. Hat hier schon mal funktioniert.
Hat funktioniert, hat unter Dario vor allem funktioniert. Schneller Außenstürmer.
Einer der entscheidenden Spieler in der Aufstiegssaison.
Absolut. War er nicht sogar der beste Torschütze vom VfB?
Ich meine ja. Und auch häufig irgendwie das Siegtor oder das, das entscheidende Tor erzielt.
Also genau. Auch da erinnere ich mich wieder an das Auswärtsspiel beim HSV 2, kurz vor Schluss.
Du hast sehr viele Erinnerungen an den HSV 2.
Ja, HSV und ich, wir haben eine Verbindung. Stimmt, das fällt mir auch gerade auf, das ist so. Ja, aber zurück zum Spieler. Ja, das ist ein Spieler, den man in der Regionalliga gebrauchen kann, der es schon gezeigt hat, dass er es kann. Und ich bin persönlich auch kein nachtragender Mensch oder so. Ich finde, wo immer, ich rufe jetzt nicht Hurra oder springe vor Freude, wenn ich den Namen höre. Nicht, weil ich irgendwas gegen hätte, ganz, ganz im Gegenteil. Aber es war immer so, da ist ein Spieler, der hat beim VfB gut gespielt, hatte dann sofort Ambitionen und wollte dann relativ schnell auch weiterziehen. Was auch verständlich ist für einen jungen Fußballer, der Profi sein möchte und bleiben möchte, verstehe ich alles. Aber es ist nun nicht so, dass er es so ist wie der liebe Herr Pepschi, der hier bei dir letzte Woche stand und sehr, sehr sympathisch gewesen ist. Du hast sowieso immer sympathische Leute, ne? Nicht nur heute, also vor allem auch.
So. Oh, hell.
Nein, lass mich den Satz sagen. Der ja. sagt hier, ich bin Oldenburger und ich möchte beim VfB bleiben und das ist meine Zukunft, obwohl er kein Stammspieler ist. Ja. Und so einer wäre er dann nicht.
Ja, deswegen muss ich auch an Aurel Mbongo denken. Das ist genau die gleiche Kategorie. Halt zweifellos ein talentierter Spieler, aber der vielleicht dann auch, ich weiß nicht, wo er gesteuert wird, vielleicht auch ein bisschen mehr will, als sein aktueller Stand dann hergegeben hat. Ne? Der Traum vom Profifußball ist ja da und wenn man die Möglichkeit hat, ist es auch nicht vorzuwerfen, dass man sie ausnutzen will, aber naja,
genau,
schon die Rückkehr von Aurel hat ja gezeigt, er ist zurzeit auch echt gut in Form.
So ist es, genau. Und wir müssen immer so ein bisschen differenzieren, was denkt der Fan,
ja, ne?
Klar. Und was denkt der Spieler. Also die Sicht eines Fußballprofis ist natürlich eine andere als Fansicht. Das ist auch legitim, den Verein zu wechseln, ist alles völlig in Ordnung. Warum kommt mir der Name Kebabachi gerade in den Sinn? Was macht der eigentlich?
Den hatte ich vor 30 Sekunden auch schon im Kopf und habe gedacht, ich werfe ihn jetzt nicht auch noch rein. Der ist in Norwegen.
Ja, siehst du.
Norwegische zweite Liga.
Ist auch schön.
War ehrlicherweise langzeitverletzt, als ich das letzte Mal bei Transfermarkt.de mal reingeguckt habe, wie er sich so macht. Ich weiß, dass er in seinem ersten Spiel, glaube ich, gleich getroffen hatte. Dann ist er wieder sehr lange ausgefallen.
Okay.
Den aktuellen Stand habe ich jetzt nicht. Allerdings, in Norwegen wird ja immer im Kalenderjahr gespielt. Das heißt, der hatte, glaube ich, jetzt auch gerade seine lange Winterpause.
Genau, also auch ihm alles Gute, aber daran sieht man, ne, dass diese hohen Ambitionen, nur weil man einmal kurz in Profifußball geschnuppert hat, dann vielleicht manchmal ein bisschen sehr früh kommen.
Henning, bevor wir zum Ende unserer Folge kommen, habe ich noch einen kleinen Event-Tipp für euch Hörerinnen und Hörer. Am Freitag, 13. Juni, findet um 19 Uhr in der Oh Honey Bar im Hive Hotel Oldenburg eine Live-Aufnahme des True-Crime-Podcasts Tatort Nordwesten statt. Host Julian Reusch bespricht dann mit einem Gesprächspartner einen wahren und mysteriösen Mordfall aus Oldenburg. Tickets gibt es online unter www.ol.de/tatort-live. Ein Ticket kostet 19,90 Euro und als besonderes Highlight gibt es an dem Abend auch noch einen Special Guest, der euch Einblicke in die Aufklärung von Mordfällen gibt, die ihr so noch nie bekommen habt. Den Link zu den Tickets findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Und wer bis dahin nicht warten möchte, der kann schon am 1. Mai nach Westerstede-Ocholt kommen zum Boxenstopp Pauluskirche. Rund um die Kirche, Getränkewagen, Essenswagen, Hüpfburg für die Kinder. Von 10 bis 17 Uhr sind wir da. Es wird ein Fest. Der Zug aus Oldenburg hält 200 Meter vor der Kirche. 15 Minuten Zugfahrt. Alle sind herzlich eingeladen.
Überragend, Henning, wie du diese Steilvorlage genutzt hast. Ich merke, du bist handlungsschnell.
Jawohl.
Abschließend, Henning. Samstag, Küstenkanal. Bist du da?
Ich bin Samstag nicht da, Familie verpflichtet, habe ich vorhin schon gesagt, denn meine Tochter wird 4 und das geht über alles, deswegen bin ich nicht da und deswegen werde ich das Spiel auch nicht live sehen können, denn da bin ich gerade am Kuchen essen und oder am Spielen mit meiner Tochter, aber ich glaube, das wird sehr schön, ich kann nur allen empfehlen, da hinzufahren.
Wie ich dich kenne, wirst du dir das Minitüs im Real Life nochmal ansehen.
Es steht zu befürchten.
Nein, ich glaube, wir freuen uns auf ein Spiel, in dem der ganz, ganz große Druck raus ist, das aber dennoch ohne Zweifel intensiv und spannend wird.
Definitiv. Und es ist auch mal schön, Menschen wie Max Wegner, unseren ehemaligen Kapitän, zu sehen in Jeddelo 2. Und ich freue mich über solche Dinge. Das geht mir immer ans Herz.
Henning, es war wieder ein Fest, mit dir über den fast sicheren Klassenerhalt des VfB gesprochen zu haben. Wir gucken mit Spannung nach Jeddelo am Samstag. Freuen uns auf ein schönes Nachbarschaftsduell oder wahlweise Derby und sind gespannt, ob der VfB weiter seine Leistung abrufen kann. Ja, Henning, bis denn, ne?
Ciao, ciao. Bis denn, mach's gut, alles Gute für alle. Wir hören uns.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.